Was hat der Iran-Krieg mit unserem Essen zu tun? Inwieweit sind wir abhängig von anderen Ländern in der Lebensmittelproduktion? Und wie beeinflusst das Ganze jetzt eigentlich unsere Lebensmittelpreise aktuell? Mein Name ist Maria Fanninger und ich freue mich voll, dass du heute wieder mit dabei bist. Und genau dieses Thema bespreche ich mit Peter Klimek. Er ist Physiker und Komplexitätsforscher. Ihr kennt ihn vielleicht noch von Film und Fernsehen. In dem Sinn, rund um die Corona-Pandemie war er immer wieder zu hören und hat die Komplexität dessen erläutert. Und heute ist er bei mir im Gespräch zu diesen Themen. Und bevor es jetzt weitergeht, möchte ich nochmal Danke sagen. Danke, dass du mit dabei bist. Falls du uns noch nicht abonniert hast, freue ich mich voll, wenn du uns ein Abo dalässt, weil uns hilft es und die kostet nichts. Viel Spaß jetzt. Nach dem Intro geht's los.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Peter, voll schön, dass du da bist. Freue mich voll. Heute wird es ein bisschen komplexer, glaube ich, mit dir. Du als Komplexitätsforscher, vielleicht magst du auch ein bisschen erklären, was tut man da eigentlich? Was ist deine Profession?
Wir beschäftigen uns mit Systemen, wo das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist. Das sagt man immer schnell dahin, aber wie funktioniert das genau? Und da stellt man dann fest, hinter diesen komplexen Systemen stecken häufig Netzwerke, also viele Sachen, die irgendwie miteinander zusammenhängen, und das versuchen wir besser zu verstehen. Und das können soziale Netzwerke sein, das wäre zum Beispiel während der Pandemie sehr relevant, und dass man sich anschaut, wie sich da Sachen ausbreiten. Genauso beschäftigt man uns aber schon sehr lange, wie sich Sachen in der Wirtschaft ausbreiten, Lieferketten ausbreiten, wo es dann um die Sicherheit geht. Und da seit ungefähr 2,5 Jahren habe ich dabei das Glück, das Lieferketteninstitut ASCI zu leiten, wo wir uns besonders mit den Frage beschäftigen, wie schauen die Lieferketten aus, die Österreich versorgen, wie sicher sind die, wie können wir es vielleicht sicherer machen und prinzipiell, wie gut funktionieren die eigentlich?
Wenn ich jetzt da gleich hingehe, unsere geopolitische Situation, die uns immer wieder durchrüttelt sozusagen, was hat jetzt der Iran-Krieg mit unserem Essen oder mit unserer Essensversorgung zu tun?
Mehr als man vielleicht glaubt. Tatsächlich ist es ja so, dass man die Menschheit nicht ernähren könnten, wenn man zum Beispiel nicht massiv Düngemittel einsetzen könnte. Und der Düngemittel ist häufig einer der Lehrbuchbeispiele sozusagen, was Probleme, was Verwundbarkeiten in Lieferketten sind. Und das ist nicht nur beim Düngemittel so, sondern zum Beispiel auch bei Medikamenten haben wir ja da immer wieder Probleme gehabt. Bei Großstoffen reden wir immer wieder davon. Und dann stellt sich häufig raus, dass ein Großteil von denen, in dem Fall Düngemittel, der die gesamte Menschheit versorgt, dass der nur aus einer Handvoll von wenigen Regionen, teilweise von einer Handvoll von Fabriken kommt. Und wenn jetzt die Zeiten immer unsicherer werden, wenn es immer mehr Verwerfungen kommt, dann spüren wir dann immer häufiger, okay, da hakt es jetzt in den Lieferketten, da kommt es zu Versorgungsproblemen. Um das ein bisschen konkreter zu machen, kann man sich mal anschauen, was ist denn, wie stelle ich ein Düngemittel überhaupt her? Da braucht man bestimmte Stoffe, das ist zum Beispiel ein Stickstoff, ich brauche einen Phosphor, ich brauche aber auch Schwefelsäure, um das herzustellen. Das heißt, das hängt dann damit zusammen, was sind die chemischen Prozesse, die dahinter stecken. Und vieles davon sind Nebenprodukte der Erdölprodukte. Das heißt, wenn jetzt im Iran, wenn jetzt im Golf die Raffinerien stillstehen, dann fallen auch diese Nebenprodukte weg. Diese mittlerweile berühmte Straße von Hormuz, diese Meerenge, ist blockiert. Da können keine Schiffe mehr durchfahren. Das heißt, auch das, was produziert worden ist, kommt jetzt nicht mehr durch. Und damit fehlen all diese Sachen. Also konkret beim Schwefel, den man braucht für die Düngemittelherstellung, geht ca. 45% der globalen Versorgung durch diese Straße. Beim Stickstoff sind es 20-30%, und das fehlt jetzt einfach. Und das frisst sich dann durch diese Lieferkette wieder durch. Es fehlen die Rohstoffe, um den Düngemittel herzustellen. Dann geht irgendwann die Düngemittelproduktion zurück, dann kann weniger ausgebracht werden, dann wird weniger angebaut, dann werden andere Sachen angebaut, und das kommt dann irgendwann bei den Lebensmitteln an, auch in der Verfügbarkeit von den Lebensmitteln.
Das heißt, wenn wir uns da unabhängiger machen, könnte man denken, dann autarker sozusagen, würden wir uns da eben unabhängig machen, und man könnte jetzt wenn man dort hinschaut, zum Beispiel sagen, okay, eigentlich importieren wir da gar nicht so wirklich viel aus diesen Staaten? Oder beziehungsweise geht da mehr zum Beispiel nach Asien oder sowas? Was hat das jetzt mit uns unmittelbar zu tun? Vielleicht magst du das auch ein bisschen herleiten, weil ich finde das auch immer sehr spannend, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein paar Monate oder um einige Zeit zurückdrehe, da haben wir uns gerade von Russland, von der Gasabhängigkeit ein bisschen abgespalten sozusagen und haben uns gedacht, okay, jetzt stellen wir uns da anders auf und sind wir sicherer versorgt und dann macht sich eigentlich der nächste Engpass eigentlich gleich auf.
Ja, also zuerst einmal muss ich sagen, die Tatsache, dass das so globale Abhängigkeiten sind, dass wir da von anderen Regionen abhängen, das ist an sich nichts Schlechtes oder für sich allein noch nichts Schlechtes. Tatsächlich hat es viel dazu beigetragen, dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr gut leben haben können. Weil das führt einfach dazu, dass man die Sachen mitunter billiger beziehen kann, weil die woanders in größeren Mengen hergestellt werden. Da spricht man von den sogenannten Skaleneffekten. Das heißt, die Sachen werden immer billiger, je größer die Menge ist, in die ich es herstelle. Und somit hat sich das dann, haben wir ja viel davon, dass wir die Sachen dann billiger einkaufen können, oder die nicht so teuer waren, haben wir dann dadurch finanziert, dass man hier diese Abhängigkeiten mit den Lieferketten in Kauf genommen hat. Das ist auch gut und sinnvoll so. Man muss nur aufpassen, dass man einfach nicht zu stark abhängig ist und da Gegenmaßnahmen parat haben.
Aber wenn ich das jetzt hernehme, natürlich, wenn wir jetzt irgendwas billiger kriegen, muss ja irgendwer dafür zahlen. Also meistens ist nicht nur die Skalierung, oder? Sondern meistens ist schon, dass andere Arbeitsbedingungen sind, andere ökologische Rahmenbedingungen und so weiter. Wir beuten da halt einfach mehr Ökologie, mehr Mensch und vielleicht auch mehr Tier aus, wo wir uns was billig herholen, oder?
Das ist natürlich auch ein Thema und da ist tatsächlich, ist man ja in der EU gescheitert, hier Versuche, Regulierungen auf den Weg zu kriegen, um daran was zu ändern, können wir auch noch drüber reden, aber ist tatsächlich ein ungelöstes Problem, dass man das dann mitunter zu Kosten auch der Arbeitsbedingungen geht, aber wenn man sich jetzt überlegt, was wir alles brauchen, damit wir leben können, wenn ich mir jetzt nur mal mein Handy nehme und mir überlege, was sind da alles für Stoffe drinnen, wo kommt die ganze Energie drinnen her, wo wird das alles zusammengebaut. Da zu glauben, wir könnten das alles in der EU oder alles in Österreich machen, das wäre illusorisch. Das heißt, der Fakt ist, wir müssen damit umgehen, dass wir einfach Abhängigkeiten haben werden. Wir müssen die nur gescheit gestalten. Was meine ich damit? Das heißt, wir müssen uns anschauen, okay, was sind Produkte, wo wir uns auf jeden Fall selbst versorgen können sollen, damit wir nicht erpressbar sind. Und da stehen natürlich Lebensmittel dann sehr früh auf der Liste, würde ich sagen, die wir brauchen, um unsere kritischen Bedürfnisse zu stillen. Genauso wie Wasser, genauso wie Medikamente, alle diese kritischen Produkte muss man natürlich anders betrachten. Aber wie gesagt, gleichzeitig einzufordern, dass wir bei allem uns komplett unabhängig machen von Importen, ist einfach komplett illusorisch und könnte man es in Wahrheit auch gar nicht leisten. Das heißt, das ist das Spannungsfeld, in dem wir unterwegs sind. Und da gebe ich dir vollkommen recht. In den letzten Jahren ist tatsächlich immer darum gegangen, machen wir das billiger, wurscht was, komme was wolle. Und jetzt stehen wir dadurch vor Problemen. Jetzt stehen wir davor, dass wir bei vielen, vielen Sachen, die wir brauchen für unser Leben, nicht nur beim Essen und beim Dünger, sondern eben auch zum Beispiel bei Medikamenten, bei den Rohstoffen, bei all das, was dafür sorgt, dass das Handy schön glitzert ist und schön bunt ist. Bei all dem hängen wir von anderen Regionen ab und jetzt stellen wir fest, die Welt wird immer unsicherer. In den USA kommt man gefühlt alle paar Wochen mit 9-Zoll-Androhungen daher. China hat wiederholt das ausgenutzt, dass viele Länder von den eigenen Produkten dort abhängen, um dann andere Länder damit sozusagen unter Druck zu setzen. Das heißt, jetzt sehen wir, dass viele Länder, vor allem die USA und China, diese Lieferkettenabhängigkeiten als geopolitische Waffe einsetzen. Wir in der EU haben da ein bisschen zugeschaut, waren da sehr technokratisch und bürokratisch unterwegs, haben das nicht als das strategische begriffen, was es war. Und jetzt finden wir uns in dieser schwierigen Lage, dass wir unsere Abhängigkeiten immer stärker zugenommen haben und man jetzt einmal sagen muss, hey, jetzt reicht es sozusagen, ist ja schön und gut, dass wir uns damit einen Wohlstand geleistet haben, aber irgendwann geht dieses, es muss immer mehr geben, es muss immer billiger sein, auf Kosten der Nachhaltigkeit, auf Kosten unserer Sicherheit. Und die ganzen Krisen der letzten Jahre haben genau das gezeigt und mit dem Düngemittel sehen wir jetzt genau das, um da auf deine Frage zurückzukommen, wieso gibt es da die globalen Abhängigkeiten, wenn wir das nachverfolgen. Schwefel, habe ich gesagt, kommt 45% aus der Golfregion. Das wird nach China gebracht. Die stellen einen Großteil der Schwefelsäure her, die ich brauche, damit in Phosphor, der eigentlich ein Gestein, dass der wasserlöslich wird, brauche ich Schwefelsäure. Und das brauche ich dann für den Dünger. Das wird wiederum hauptsächlich in Marokko und eben in China gemacht. Und jetzt hat 2 Monate, nachdem der Hormuz-Konflikt begonnen hat, hat jetzt China gesagt, wir exportieren keine Schwefelsäure mehr. Dann haben wir sich im ersten Moment, okay, Schwefelsäure kann es ja wurscht sein. Nein, aber eben nicht, weil das braucht man, um den Düngermittel herzustellen. Und der fehlt jetzt an Ländern wie Indien, wie Marokko. Und das frisst sich dann immer weiter durch diese Lieferketten. Das kommt nicht sofort bei uns an. Das hat, damit das mal zur Schwefelsäure vordringt, hat es einmal 2-3 Monate gedauert. Das wird dann auch wieder ein paar Monate dauern. Da kriegt man mit, okay, jetzt fehlen wirklich die Mengen von Düngemittel. Und dann, das wird wahrscheinlich das Erste sein, dann auf der südlichen Hemisphäre in Brasilien, wenn dann die Aussaat im 3. Quartal 2026 ist, da wird es man dann schwieriger haben, den Düngemittel zu bekommen. Oder es wird teurer. Und dann fehlt er wiederum in anderen globalen Regionen, die dann einfach nicht mehr ausgeben können. Und das sind sowieso die Regionen, die am ärmsten sind. Da reden wir von afrikanischen Ländern, da reden wir vom Sudan, von Kenia, von Tansania. Und da gibt es Schätzungen, dass durch diese ganzen Verwerfungen 45 Millionen Leute mehr weltweit Ernährungsunsicherheit haben, potenziell einer Hungerkrise ausgesetzt sind.
45 Millionen Menschen mehr werden sozusagen nicht ausreichend versorgt sein mit Lebensmitteln.
Aufgrund von Lieferkettenproblemen, weil zusätzlich zu denen, die wir eh schon haben. Mhm. Und natürlich gerade dort, wo es am schlimmsten ist, wird das passieren. Und das Ganze nur, weil halt irgendwo farblich lustig ausschauender Mensch gedacht hat, okay, jetzt machen wir da einen Krieg auf, wo eigentlich niemandem erklärt worden ist, worum es da eigentlich geht. Und als Resultat davon gibt es dann Millionen Leute, die Hunger leiden, weil wir diese Lieferkettenstrukturen haben.
Wenn ich das jetzt nochmal kurz herhole, dann ist es schon sehr spannend, dass wir momentan sogar sagen, unsere Lebensmittel sind zu teuer, obwohl es jetzt eigentlich in Relation zu dem Anstieg unseres Einkommens und so weiter gar nicht teurer geworden sind. Also wir geben sogar weniger für Lebensmittel aus, also wie vor einigen Jahren, da haben wir 12% ausgegeben, jetzt geben wir 11,6% unseres Einkommens aus. Also wir geben sogar weniger aus. Also wir wollen momentan sparen, weil unsichere Zeiten, deshalb greifen wir nur zu billigeren Sachen. Und wenn man das ein bisschen weiterspinnt jetzt in der Komplexität, dann heißt das eigentlich, wenn wir billig kaufen, kaufen wir es eigentlich auf Kosten von diesen Menschen, die zukünftig hungern werden. Kann man das so
vereinfacht
darstellen?
Das kann man vereinfacht so sagen. Und das sehen wir auch in den Studien, die wir gemacht haben, auch sehen wir genau das. Das heißt, wenn dann irgendwo Probleme gibt, der Krieg ist jetzt das letzte Beispiel, wenn Dürren sind, wenn Überschwemmungen sind, wenn es irgendwo zu Katastrophen kommt, dann ist es so, dass sich die reichen Länder leichter richten können. Die können diese Preisanstiege nehmen. Wo es schwieriger ist, ist eben in den ärmeren Regionen, wo sich dann die negativen Konsequenzen, also sprich, dass das Essen einfach fehlt, dann noch stärker hin verlagert. Mhm. Und wir sehen es auch jetzt gerade wieder bei der Hormuz-Krise, dass wir hier relativ versorgungssicher sind in dem Sinne, es braucht sich in Österreich wirklich niemand Sorgen machen, dass uns jetzt das Essen hier fehlen wird, auch wenn es ein bisschen teurer wird. Es schaut ganz anders aus in Indien, wo man viel direkter abhängt von der Golfregion, wo es jetzt schon die ersten Aufrufe gibt, weniger Speiseöl zu verbrauchen, für ein Jahr auf den Urlaub zu verzichten. Und das heißt, da ist schon eine viel unmittelbarere Betroffenheit da.
Sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir denken da meistens nur an uns selber in erster Linie und eigentlich nie an das große, große Ganze, wo es eigentlich alles dran hängt. Würden wir jetzt zum Beispiel auch leicht sagen können, dass wir sagen, okay, wir geben jetzt da ein bisschen mehr für Düngemittel oder fürs Essen sogar aus, dass sie andere Länder, die was sie weniger leisten können, vielleicht noch zu günstigeren Preisen einkaufen können.
Ich meine,
rein theoretisch war das möglich.
Was wir tun können, ist uns alle dafür einsetzen, dass sich diese Situation schnell auflöst. Weil das ist eine komplett unnötige potenzielle Ernährungskrise, die da entsteht, weil die hängt ja nicht, das war jetzt keine Naturgewalt, die da über uns hereingebrochen ist. Das ist ein Krieg, der von ein paar Ländern begonnen worden ist.
Hausgemacht sozusagen.
Ja, hausgemacht, absolut. Das eine, was wir davon lernen können, ist, dass sich es auszahlt, wenn ich jetzt mehr ausgebe für die Lebensmittel, damit die dann zum Beispiel regional produziert sind, dass ich damit auch eine Versicherung kaufe. Ich kaufe damit eine Versicherung, dass wir dann nicht von solchen Ereignissen so direkt betroffen sind. Das andere, was wir tun können, ist, dass man auch schaut, also es gibt ja ein paar Mechanismen global, dass man sowas ausbalancieren kann. Also es gibt das Welternährungsprogramm von der UNO und das zielt ja genau darauf ab, sich anzuschauen, wo sterben am meisten Kinder wegen Unterernährung und dort dann das, was woanders vielleicht zu viel ist oder nicht so dringend benötigt wird, dass das dann dorthin gebracht wird. Und wenn jetzt gleichzeitig aber wir beginnen oder in Ländern, wo man eh genug hat, sagt, okay, jetzt haben wir Angst, weil da da könnte das passieren, beginnen wir alles einzulagern und die Lager voll zu räumen, dann fehlt in diesen Regionen noch mehr. Das heißt, gerade in diesen Phasen, auch wenn es schwierig zu verkaufen ist, ist ja die internationale Solidarität dann nochmal wichtiger, um sicherzugehen, dass man dann dort, wo dann dann auch die Lebensmittel dorthin bringt, wo sie wirklich fehlen. Weil was bei uns zum Beispiel an Wirkungen dazu zu erwarten ist, wenn jetzt weniger Düngemittel da ist, dann wird zum Beispiel mehr Soja und weniger Mais angebaut, weil wenn Soja weniger Düngemittel braucht, damit fehlt der Mais, den man zum Beispiel als Tierfutter verwenden kann, dann wird das Tierfutter vielleicht insgesamt teurer, man muss ein anderes Tierfutter geben. Dadurch werden dann vielleicht die Tierbestände reduziert und dann wird das Fleisch ein bisschen teurer. Das heißt, das sind so die Auswirkungen, die wir da zu erwarten haben. Aber gleichzeitig durch diese Verschiebung hin zu anderen Futtermitteln können wir dafür sorgen, dass dann schon genügend Kalorien weltweit produziert werden, damit diese Leute einfach nicht dann Hunger leiden müssen.
Mhm. Diese Krisen quasi nimmt dann jeder anders wahr. Es geht manchmal ums Leben sozusagen. Bei uns geht es in so einer Krise eigentlich eher um Themen, wo man wieder mal hinschaut, was kann man eigentlich im Land vielleicht noch verändern, optimieren, um nicht ganz so viel abhängig zu sein. Ein Thema, was natürlich jetzt auch viel diskutiert ist, ist der Stickstoffbedarf, den wir in Österreich auch haben, um einfach höhere Erträge natürlich in der konventionellen Landwirtschaft zu erzielen und mehr quasi pro Hektar OKA wirklich auszubringen, was ganz wesentlich war. Es gibt ja die Erkenntnis, dass man ohne Stickstoff eigentlich, dass jeder zweite Mensch nicht leben könnte, also in dem Sinn nicht versorgt werden könnte, ist echt ein spannender Zugang. Also man muss auch wirklich sehen, dass Stickstoffdünger uns eigentlich dahin gebracht hat natürlich. Und wenn ich den Punkt natürlich erreicht, dass ich jetzt sage, in Österreich haben wir da jetzt eine Krise in dem Sinn, dass die Sachen teurer werden, kann man natürlich auch mal da hinschauen, dass man in dem Bereich vielleicht weiter forscht, wie kann ich eigentlich die biologische Landwirtschaft effizienter machen, jetzt da ertragreicher sozusagen, und da verwende ich ja keinen Stickstoffdünger. Ist dieser ein möglicher gangbarer Weg?
Prinzipiell ist es so, man kann die Abhängigkeiten durch Innovationen verringern. Und ich denke, das ist gerade für Europa, gerade für Österreich ein Weg, der uns sehr gut zu Gesicht stehen wird. Also bevor wir jetzt vielleicht konkret über Dünger reden, gilt das ganz allgemein. Und das verlangen wir auch immer wieder, dass man sich anschaut, wo haben wir kritische Abhängigkeiten, wo haben wir prinzipiell Know-how, wo haben wir gescheite Leute, die da Alternative hinstellen können. Das passiert häufig nicht, weil das am Anfang auch was kostet. Das muss gefördert werden. Das muss man sozusagen strategisch angehen und sagen, okay, hier wollen wir zum Beispiel die Abhängigkeiten für diesen oder jenen Rohstoff verhindern, indem wir neue Prozesse, neue Technologien entwickeln und das dann fördern, um unsere Abhängigkeit zu reduzieren. Damit gewinne ich zwei Sachen auf einmal. Einerseits reduziere ich meine Abhängigkeiten, werde versorgungssicherer. Andererseits kann ich damit vielleicht sogar neue Leitmärkte schaffen, neue Geschäftsmodelle schaffen und fördere die Wirtschaft damit. Und ich glaube, dieses strategische Denken, diese beiden Sachen zusammenzudenken, das hat uns bis jetzt ein bisschen gefehlt. Und jetzt durch die vielen Krisen, vor denen wir jetzt stehen, dass wir von Krieg zu Krieg eilen, sehen wir jetzt, dass so ein Denken immer wichtiger wird. Deswegen versucht man auch auf Bundesebene das mit der Industriestrategie anzugehen. Es gibt auf europäischer Ebene gibt es auch Regelwerke und da müssen wir jetzt einfach vom Reden sozusagen ins Tun kommen und diese Sachen fördern. Konkret beim Düngemittel gibt es ja spannende Ideen fürs Precision Farming. Das heißt, dass man hier dann den Dünger, den man verfügbar hat, sinnvoller einsetzt, dass man dann die Gabe stärker an die einzelne Pflanze anpasst und dann mit weniger Düngemittel mitunter denselben Ertrag haben kann, dadurch, dass man einfach gescheitere Technologien einsetzt oder dass man eben auch an, wie du schon gesagt hast, an synthetischen Ersatzstoffen, also an Ersatzstoffen, die eine ähnliche Wirkung haben, aber wo wir halt dann nicht diese Abhängigkeiten in Lieferketten haben, dass man sowas forscht. Mhm. Und ich denke, das ist ein wichtiges Werkzeug, eine wichtige Strategie für Österreich, wo man eben nicht nur unsere Abhängigkeiten verringern können, sondern auch was für die Wirtschaft tun kann.
Mhm. Grundsätzlich beeinflusst natürlich den Preis jetzt nicht wirklich. Man denkt sich noch, okay, da brauche ich jetzt in der biologischen Landwirtschaft kein Stickstoffdünger. Gleichzeitig habe ich natürlich auch Maschineneinsatz, genauso die Energiepreise steigen, Dieselpreis steigt und so weiter. Das wird sich wahrscheinlich jetzt preislich auch nicht extrem auswirken, wobei man bei Corona schon gesehen hat, dass teilweise Bioproduktionen kurzfristig auch günstiger geworden sind, sozusagen durch eben Entwicklungen im Energiebereich, oder?
Ja, also jetzt die wenn es jetzt um die Preisauswirkungen geht, die wir jetzt durch die Iran-Krise erwarten müssen, also wie gesagt, da ist halt das Problem, dass es so viele Inputs betrifft, also so viele Sachen, die man für die Lebensmittelherstellung braucht. Das sind die Transportkosten, das sind die Düngemittelpreise, es ist der Agrardiesel natürlich, es sind die Energiekosten und all das schlägt halt auf. Aber wenn man jetzt die negativsten Rechnungen nimmt, was das für die Inflation heißt, dann sieht man, dass man halt, dass dann 1 oder 2 Prozentpunkte wahrscheinlich höher sind, als man es ursprünglich gehabt hätte. Ich meine, das merkt man dann schon, aber am Ende reden wir dann davon, dass die Sachen 1 bis 2 Prozent teurer werden, jetzt über alles gerechnet. Einzelne Produkte können dann natürlich schon ein bisschen stärkere Veränderungen im Preis zeigen. Also das ist das, worauf man sich da einschätzen muss. Das andere ist, man kann sich auch umdrehen und fragen, wir haben jetzt vor über diese innovativen Mittel besprochen, wie man diese Abhängigkeiten verringern kann. Wieso passiert das gerade nicht? Es ist gewissermaßen ein Marktversagen. Das passiert nicht, weil es am Anfang teurer ist, das zu tun. Und das muss einmal für einen Anschub finanziert werden, bis sich das dann selber tragen kann. Und das ist das, was ich gemeint habe, das müssen wir strategischer begreifen, weil der Staat gibt ja sehr viel auf, zum Beispiel für die öffentliche Beschaffung, zum Beispiel über Forschungsförderungsprogramme, was mitunter aber nicht zielgerichtet ist. Und wenn man das stärker in diese Richtungen kanalisiert und sagt, die Ausgaben, die wir sowieso machen, denken wir diese Versorgungssicherheitsaspekte einfach immer mit. Schauen wir uns nach, können wir damit genau diese Entstehung dieser neuen Technologie fördern, dann kann man diese Lücke überbrücken, bis man dann eben zu einem Punkt ist, dass diese neuen Technologien so gut funktionieren, dass sie sich von selbst tragen können. Aber diesen Impuls sozusagen braucht es, und das ist dann die staatliche Rolle in dem Ganzen.
Das war eigentlich dieser mutige Schritt, den man sich eigentlich auch immer von der EU natürlich erwarten würde, dass man da ein bisschen vorausschauend mutiger ist und sie eigentlich investiert, ja, um sich aufzustellen, dass man auch wirklich sie gut versorgen kann, beziehungsweise auch Strategie einfach hat.
Ja, absolut. Und das ist das, wir haben vorher schon kurz gesprochen, wir sehen, dass China geht da sehr strategisch daran und schaut, dass sie hat es gern, wenn alle anderen von ihnen abhängen, und setzt es als ein geopolitisches Druckmittel ein, um auch andere Länder sozusagen ihren Willen aufzudrängen. Die USA machen genau das Gleiche. Bei denen sind es halt dann nicht die Rohstoffe, aber bei digitalen Dienstleistungen zum Beispiel, keiner kann hier ein Handy oder Computer einschalten, ohne dass da irgendwelche Software ist, von den USA abhängen. Und in Europa haben wir zugeschaut und versucht, das Ganze zu regulieren und festgestellt, dass man dann damit eben in dieser Situation kommen, wie wir jetzt sind. Und da, ich glaube, dieses Problem, was ich mitkriege, ist erkannt worden auf europäischer Ebene. Da sind ja viele von diesen, was dann schon zu viel an Bürokratie war, ist ja wieder aufgemacht worden und aufgeschnürt worden. Und dieser Prozess ist dort jetzt in die Gänge gekommen. Das dauert immer, das ist ein anstrengender, das ist ein sehr technokratischer Prozess auf EU-Ebene. Aber es ist wichtig, dass der jetzt startet. Und die Industriestrategie von China, weswegen die jetzt dort stehen, wo sind, nämlich dass sie bei immer mehr Produkten, denken wir über Elektroautos nach, denken wir über Photovoltaik nach, dass da jetzt immer mehr in China produziert wird, das ist das Ergebnis von einer Strategie, die begonnen haben in den 90ern zu implementieren, das heißt vor 30 Jahren. Und da ist das andere Problem, was wir in Europa haben, dass wir da sehr häufig nicht über die politische Legislaturperiode hinweg denkt. Also sprich, die Politik möchte irgendwas haben, wo die positiven Auswirkungen sofort sichtbar sind, dass einem für die nächste Wahl was bringt. Und gerade bei diesen Fragen der technologischen Entwicklung und wie man dann neue innovative Technologien auch in der Landwirtschaft in den Markt bringen kann, braucht es einen längeren Atem und braucht es dieses strategische Vorgehen, das wir uns jetzt alle erhoffen und wo ich auch zuversichtlich bin, dass da jetzt die Zeit der Zeichen auch in Brüssel erkannt worden sind.
In Brüssel und wo wir jetzt wieder zurückgingen nach Österreich, hoffentlich auch in Österreich, dass man das erkennt. Wir haben ja in Österreich eigentlich, wo man auf die landwirtschaftliche Struktur schaut, sind wir eigentlich ganz gut in unserer Selbstversorgung. Raum bei Gumpensteuer hat einmal erhoben, dass wir uns zu 111% ausreichend mit Kalorien zumindest versorgen können. Jetzt nicht vielleicht ausreichend Nährstoffe, aber von der Kalorienversorgung her, dass wir uns eigentlich nur gut versorgen können. Das ist nach wie vor eigentlich gegeben. Gleichzeitig sieht man natürlich, dass die eine oder andere Acker Pflanze quasi Österreich verlässt, in dem Sinn, dass wir all along das wahrscheinlich in Österreich nicht mehr produzieren, weil es irgendwo billiger gibt, weil wir als Konsumenten auch, muss man ganz ehrlich sagen, zu billigeren Waren greifen. Jetzt gerade auch die geopolitische Krise verwenden, um uns zu rechtfertigen, dass wir einfach billiger und noch billiger einkaufen. Wir sehen das erste Mal wieder, seit es Landschaft Leben eigentlich gibt, muss ich sagen, dass wirklich ausländische Waren in Bereichen einerdrucken, da wo wir uns in Österreich eigentlich gut versorgen könnten, das keine Ahnung, heute habe ich wieder gelesen, Käferbohnen zum Beispiel, Gurkerl, jetzt deutsche Eier in Wien gelistet, wir haben ausreichend Eier, wir haben ausreichend Käferbohnen, wir hätten eigentlich ausreichend Gurkerl, wir hätten auch ausreichend Zuckerrüben, alles das lassen wir uns eigentlich verdrängen. Eigentlich haben wir, wenn ich das jetzt kurz anschaue und schaue, was gerade in Österreich Supermärkten passiert, was da einerdruckt gerade und was man auch zulässt, italienisches Händel, was auch immer. Es ist momentan so wie noch nie, so ein bisschen ein Schlaraffenland, muss man ganz ehrlich sagen. Momentan passiert das einfach. Der Konsument regt sich eigentlich auch nicht wirklich auf, weil er auf der Suche nach dem günstigen Preis ist sozusagen. Aber gleichzeitig geben wir eigentlich unsere Versorgungssicherheit mit sowas all along natürlich auf und ist sehr kurzfristig wieder gedacht. Und genau das, was du jetzt eigentlich der EU jetzt vorwirfst und das auch mit vollem Recht, ist eigentlich jetzt in Österreich gerade in dem Augenblick, wo wir es eigentlich die Erkenntnis schon hätten, zu vernehmen.
Das sehe ich genauso und ich möchte es auch nochmal verstärken, was du am Anfang gesagt hast. Das ist auch im internationalen Vergleich ist es keine Selbstverständlichkeit, wie hoch wir in Österreich beim Selbstversorgungsgrad sind. Wenn man sich das anschaut, wie viel, gibt es ca. 200 Länder auf der Welt, wie viele davon ähnlich gut dastehen wie Österreich, dann ist das, wenn ich die Statistik jetzt richtig im Kopf habe, eine Handvoll. Also sind wir wirklich in einer privilegierten Situation.
Kann man echt mal dankbar sein, muss man ganz ehrlich sagen, dass wir unsere Strukturen so aufrechterhalten. Das ist sicher auch politisch natürlich auch unterstützt, aber auch vor allem diese Kleinstrukturiertheit, diese Menschen, die was eigentlich nicht aufgeben, die Liebe zur Landwirtschaft eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss das immer, ich bin im Salzburger Lunge daheim und wenn ich da sehe, wie eigentlich die Bergbauern, wie die hackeln und was da Arbeit bedeutet, das ist nicht eine Work-Life-Balance, sondern das ist richtige Arbeit. Ja. Und die sind jeden Tag einfach am Tun und Schaffen, dass man geilste einen Lebensraum haben und dann eben auch, muss man ganz ehrlich sagen, so eine Selbstversorgung. Muss man sich wirklich einmal auf die Schulter klopfen als Landwirt und also, Landwirtin.
Absolut. Also bei mir ist ja der familiäre Hintergrund mütterlicherseits, komme ich aus einer Winzerfamilie, aus einem Weinviertel in Retz. Da gibt es und von daher kann ich da auch sagen, da geht es ja jetzt nicht nur, dass die gut, in dem Fall, ob der Wein jetzt ein kritisches Lebensmittel ist, ich würde natürlich schon sagen, ja, aber gut, aber lassen wir das mal außen vor. Aber was darum geht, ist, damit löst man ja auch gesellschaftlich, wird ja auch ein großer Wert kreiert. Weil dadurch, dass es dann diese Weinkultur gibt, kommt der Tourismus in Gang. Und damit profitiert ja auch die gesamte Region davon, dass es dann dort ein Leben gibt, dass dann Leute hinkommen. Und das ist damit vor allem auch nach dem Weinskandal mit der Neuausrichtung Richtung Qualitätsprodukten hat mir einfach gezeigt, dass das nicht nur Versorgungssicherheitsthema ist, sondern einfach auch ein gesellschaftlicher Wert, von denen viele andere Industrien genauso profitieren können. Oder denkt man in der Rinderwirtschaft, denkt man über die Ökosystemleistungen nach, die Tiere liefern. Bei vielen von diesen Flächen, wenn die gealbt werden, da kann ich ja gar nicht viele andere Sachen machen, als die eben für die Rinderzucht zu verwenden. Und das ist ja auch ein Wert. Und dann
Biodiversität und.
Ja. Genau. Und das sind auch andere Dimensionen, wo man resilienter werden. Und von daher darf man das gar nicht jetzt nur über den Preis betrachten und muss uns auch wert sein, dass das jetzt nicht nur über die Versorgungssicherheit, sondern auch für viele andere Bereiche einen gesellschaftlichen Wert darstellt, der in unserem Interesse ist, den zu erhalten. Und die Frage ist dann, wie kann ich diesen Wert auch in einem Preis abbilden? Gerade bei landwirtschaftlichen Produkten sind wir da sehr stark, ist ja das Preisthema nochmal ein sehr sensibles, wo es auch sehr viel über Absprachen, über Regulierungen geht. Also das ist ja nicht so, dass es dann freien Preis gibt, der sich am Markt bildet, wie es dann in vielen anderen wirtschaftlichen Bereichen ist. Und das ist eine der Herausforderungen, denke ich, wenn wir, und was wir uns jetzt einfach überlegen wollen wir diese Situation in Österreich so erhalten? Wollen wir das auch noch in 10, 20 Jahren sagen können? Und wenn ja, welche Anreizsysteme muss man dann jetzt dafür schaffen? Oder wenn man da nicht aktiv entgegensteuert, dann sehen wir natürlich auch die Trends. Dann sehen wir, dass wir uns in eine Richtung entwickeln werden, wie es viele andere Länder schon getan haben, die dann nicht mehr diese Versorgungssicherheit haben und wo man dann auch diese ganzen Ökosystemleistungen der Landwirtschaft wegfallen und wo auch andere Bereiche von gesellschaftlichem Wert wegfallen. Ich denke nicht, dass das was ist, was wir uneingeschränkt in Österreich haben wollen.
Wo siehst du jetzt am kritischsten, was wir jetzt gerade am Weg sind zu verlieren, wenn wir da so weitergehen? Und sie es jetzt konkretisierst nochmal.
Ja, eine Sache, die mir natürlich schon ein bisschen mit Sorgen macht, ist die demografische Situation. Das heißt, wenn man sich anschaut, wie sich die Betriebsstruktur entwickelt, wenn dann, du hast schon den Wert angesprochen davon, dass das immer sehr stark kleinteilig aufgestellt. Das ist auch ein Wert, der dann natürlich eine gewisse Sicherheit bietet oder auch dann dazu führt, dass man halt nicht nur diese riesen Tierfabriken hat. Und wenn sich hier diese Übernahmefrage entstellt, weil einfach die Generation dann wegfällt, die das übernimmt. Und wenn man sich dann die Umfragen, die es dazu gibt, anschaut, wie viele dann einen Hof zum Beispiel oder einen Betrieb übernehmen wollen, wie dieses, was ja auch ausdrückt, wie viel Wert wir dem gesellschaftlich beilegen, dann gehen wir da einfach rein in eine Umstrukturierungsphase, wo sich das entweder auf größere Betriebe hier in Österreich, die dann weniger andere Werte generieren, verschieben kann oder dass das überhaupt ganz ins Ausland verschwindet. Und wo wir uns das gerade ein bisschen genauer anschauen, ist im Bereich der Milchwirtschaft und im Bereich der Rinderwirtschaft. Mhm. Und da kann es natürlich passieren, dass wir dann Probleme mit der genetischen Diversität kriegen von irgendwelchen Rassen, die dann halt, also das dann zum Beispiel nicht mehr geben wird. Das heißt, wie wir hier mit diesen gesellschaftlichen Umbrüchen umgehen und wie wir das gewährleisten können, dass der Wert, den diese landwirtschaftlichen Produkte haben, jetzt über die Ernährung hinaus, dass man das auch marktwirtschaftlich abbilden kann. Da denke ich, fehlt uns, da haben wir müssen wir uns überlegen, wie wir da eine Lösung zusammenbringen, die da funktioniert. Ansonsten, wenn sich das Bewusstsein nicht setzen wird, dann wird sich in eine Richtung entwickeln, die wir nicht haben wollen. Und das andere, was man da jetzt vielleicht auch lobend sagen muss, was man natürlich sehen, ist, dass dieser Wert der Regionalität natürlich gerade bei dem, was man im Supermarkt kaufen kann, bei vielen Produkten, schon sehr stark hochgehalten wird, nicht bei allen Produkten. Wenn dann die Fleischprodukte zu verarbeitet sind, dann steht häufig nicht mehr genau die Herkunft oben. Aber prinzipiell ist das vielleicht ein Bereich, wo wir am wenigsten Probleme haben. Anders schaut es in der Gastronomie aus. Da gibt es meines Wissens auch zum Beispiel nicht viele gute Daten, dass man anschaut, wo das Fleisch und wo die Lebensmittel herkommen, wenn ich in der Gastronomie essen gehe. Von den großen Ketten gibt es zwei große, die sich auch groß auf die Fahnen schreiben, dass sie da auf regionale Herkünfte setzen, aber darüber hinaus wird schon unklar. Und auch da gilt, dass man sich überlegt, wie kann man diesen Wert, den wir dem beimessen müssen, auch in diese Bereiche tragen.
Mhm. Aktuell sperren 9 Bauernhöfe pro Tag zu eigentlich. Also es ist absoluter Strukturwandel natürlich. Dem entgegenzuwirken wär wirklich jetzt das, was du ja sagst, was uns da diese Versorgungssicherheit auch dann geben würde, also wo man das bedenken würde. Ich finde immer ein bisschen schade, die Begrifflichkeit auch. Versorgungssicherheit ist sowas, das ist von den Leuten so weit weg. Da kann man meistens gar nichts damit anfangen, was das sein soll. Ich gehe in den Supermarkt und die Supermarktregale sind bumm voll. Und wenn es Österreich nicht bieten kann oder nicht zum billigsten Preis, nachher nicht mehr ausländische Geschichte. Das ist alles so ersetzbar, weil es einfach verfügbar ist. Gell? Und die Versorgungssicherheit per se, aber wenn du dieses Thema einfach einmal herholst, das ist wirkliche Sicherheit. Wenn wir jetzt eigentlich, also ich finde immer so komisch, wie wir reagieren als Menschen, wir haben Angst vor der Zukunft sozusagen und dann wollen wir offensichtlich Geld sparen und greifen zu ausländischen Produkten, lassen, eben, wie ich zuerst gesagt habe, so viel ausländische Ware wie noch nie im Supermarkt zu. Also wenn man früher ein Ei aus Deutschland eingelistet hätte, da steht ganz Österreich eigentlich da und sagt, sicher nicht. ich will mein Ei aus Österreich haben. Und genauso, keine Ahnung, auch beim Fleisch haben sie vor ein paar Wochen oder Monate, ein paar Wochen, die Händler gesagt, okay, Fleisch kommt ja sicher kein ausländisches in Supermarktregal rund um Mercosur. Und was ist jetzt italienisches Händel bei Spar gesehen? Ja, warum muss das sein, wo wir eigentlich eine gute Versorgung hätten? Und wie kurzsichtig sind wir Menschen da, dass wir wirklich dann sagen, okay, der Preis jetzt gerade mein unmittelbarer Vorteil und das große Ganze, das sehe ich eigentlich nicht, dass ich eben genau möchte, dass das klar strukturiert halt bleibt, dass der Lebensraum in Österreich erhalten bleibt, dass ich mir einfach diese Versorgungssicherheit, dass ich das, wo alle Grenzen zu sind, dass ich dann einfach ein Essen habe. Warum sieht man das nicht?
Ich kann es da auch nicht beantworten, aber was wir so hören, ist genau das, was du gesagt hast. Also wenn man intern dann diskutiert mit den unterschiedlichen Betroffenen, ja, warum macht sie das nicht, dann hören wir auch zurück, weil die Produkte nicht gekauft werden. Und wenn die jetzt ein bisschen mehr kosten und man dafür diese Werte drinnen hat, ein paar Haushalte greifen da schon zu, aber im Großen und Ganzen spiegelt es das ab, was am Ende gekauft wird. Und deswegen finde ich auch so wichtig, dieses Format hier, was ihr da zum Beispiel macht, dass man einfach darauf hinweist, und da müssen wir wahrscheinlich noch viel mehr tun, um das klar zu machen. Und was anderes, was ihr auch noch, was ein Aspekt, den ich auch noch mit reinnehmen möchte, hier ist der Nachhaltigkeitsaspekt. Weil natürlich ist dann häufig kostengünstiger, wenn man, oder kann man das im Prinzip günstiger kriegen, wenn es woanders produziert wird. Nur das geht ja dann meistens auch auf Kosten der Produktionsbedingungen. Und jetzt führen wir natürlich einerseits schaut man, dass man da Instrumente auf europäischer Ebene schafft, wie jetzt zum Beispiel den CO2-Preis, dass man sowas abfangen kann. Und da braucht man, das sehe ich auch als spielentscheidendes Thema für die Zukunft, wie wir damit umgehen wollen. Und da müssen wir auch verstehen, dass wenn wir hier die Produktion mehr in Österreich halten, dass man da mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat und mehr Spielraum hier auf nachhaltige Produktionsmodelle umzustellen. Also eben, dass man zum Beispiel das Tierfutter dann idealerweise in einen zirkulären Prozess vom Feld nebenan nehmen kann und dann nicht auf internationale Lieferketten für das Tierfutter angewiesen ist. Und da gibt es, bin jetzt der falsche Experte, um das genauer auszuführen, aber was ich da von den Kolleginnen und Kollegen wahrnehme, ist, dass es da super spannende Ansätze gibt, wie man diese Nachhaltigkeitsdimension auch in der Produktion besser unterbringt. Und dann braucht es aber auch einen Markt, der bereit ist, oder sprich Konsumentinnen und Konsumenten, die dafür bereit sind, mehr zu zahlen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht das nicht nur auf Kosten unserer Versorgungssicherheit, sondern auch darum, dass wir dann am Ende vielleicht sagen können, okay, dann reduzieren wir die Emissionen in Österreich, aber einfach, weil wir nicht mehr hier produzieren, aber woanders auf der Welt wird dafür umso mehr Abgase dadurch entstehen, und damit ist ja auch nichts gewonnen, ganz im Gegenteil. Und dass diese Themen eng miteinander zusammenhängt, das ist eine ganz schwierige Aufgabe, das zu kommunizieren und rüberzubringen. Und es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn man hier jetzt noch das 35. Siegel draufklebt aufs Produkt, wo sich dann keiner mehr auskennt, was da drin ist, sondern eine Möglichkeit, wie man das machen kann oder wo wir dran forschen, ist, dass man sich anschaut, können wir zum Beispiel alles das, was entlang der Produktion passiert, wenn ich das Produkt bis sozusagen zu den Ausgangsstoffen, eben bis zu dem, wo der Dünger herkommt, wo das Futter herkommt, wenn ich das alles zurückverfolge, gibt es da Modelle, dass man sowas leicht in einem Preis abbilden kann, um dann hier Anreizsysteme zu schaffen, dass ich dann sage, okay, wenn wir uns jetzt einigen, Versorgungssicherheit ist ein Wert, wenn wir uns jetzt darauf einigen und sagen, mehr nachhaltiges Produzieren ist ein Wert, dann sagen, okay, dann gehen wir das quasi als eine Steuer in das oder an Zoll, oder kann man sich dann überlegen, wie man es umsetzt, gehen wir das auf das Produkt drauf, um dann die Varianten, die am ehesten das ist, was wir gesellschaftlich haben wollen, dass man das im Preis niederspielt.
Das ist eigentlich der günstigste Preis noch.
Das ist insgesamt der günstigste. Mhm. Jetzt nicht kurzfristig, sondern wenn wir das langfristiger denken und uns auch mit einberechnen, dass wir ja auch für die nächsten Generationen eine lebbare Umwelt hinterlassen müssen. Wenn man das alles mit einpreist, dann gehen diese Rechnungen natürlich anders aus.
Aber das wäre natürlich, würde jetzt unsere ganze Preiskalkulation auf den Kopf stellen, muss man im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Weil im Endeffekt ist es jetzt so momentan, wenn du eigentlich ökologische Leistungen wenn du ein Tierwohlprogramm machst und so weiter, dann hast du eigentlich immer mehr Kosten. Mehr Kosten der Kontrolle schon, der Auflagen und so weiter. Du brauchst mehr Platz, du brauchst mehr oder anderes Futtermittel, was auch immer. Es ist immer eigentlich alles, was unseren Werten entspricht, heißt immer, dass es mehr Kosten verursacht. Und wenn ich das jetzt hernehme, was du sagst, dann müsste ich das umdrehen, dann müsste ich eigentlich sagen, okay, wenn ich, keine Ahnung, biologisch produziere, wenn ich ein Tierwohlprogramm hinterlege, dann kriege ich überall eigentlich Vergünstigungen in dem Sinn, also ich zahle weniger für mehr Platz sozusagen. Und ich muss, eigentlich muss ich bestrafen jemand, der was jetzt weniger Platz zur Verfügung stellt. Das würde aber gleichzeitig natürlich heißen, alles, was ich importiere von Billiglohnländern, wo ich Mensch, Tier und Ökologie ausbeute, müsste ich eigentlich mit einer Ökologie, mit einer Menschenrechts- und mit einer Tierwohlsteuer belegen, dass ich sagen kann, okay, jetzt ist ein China-Produkt wesentlich teurer, weil die eigentlich auf Kosten von Mensch, Tier und Umwelt das produziert haben. Und wir da zum Beispiel produzieren und schauen auf die Ökologie, kriegen da einen Pluspunkt sozusagen, haben Arbeitsbedingungen, muss man immer wieder mal erwähnen, wie sonst nirgends auf der Welt, glaube ich sogar, weil wir haben, was die Sozialleistungen und so weiter betrifft, noch unglaubliche Dinge, wo Österreich wirklich ein Leuchtturm ist eigentlich. Also wer in Österreich arbeitet, hat die besten Arbeitsbedingungen weltweit, kann man fast sagen. Von daher, auch sicher die Sachen muss man immer wieder herholen, weil das vergessen wir natürlich alles, wenn wir in dem Elend sind, des täglichen Tuns und irgendwie nicht zufrieden sind mit dem, was wir kriegen und keine Ahnung, vergessen wir das schnell, dass das eigentlich wäre. Also das wäre auch zum Beispiel was, wo man dann eigentlich einen Pluspunkt sammelt und natürlich auch Tierwohlkriterien, mehr Auslauf, Geflügel zum Beispiel ist weltweit, haben wir die geringste Besatzdichte, wenigsten Medikamenteneinsatz und. Das heißt eigentlich, müssen wir überall überrechnen und sagen, Österreich ist das billigste Produkt, weil wir auf diese drei Aspekte der Nachhaltigkeit eigentlich schauen, ökologisch, ökonomisch und
genau,
also sozial.
Das ist der sogenannte ökologisierte Preis und da geht es genau darum, dass man diese ganzen Lebenszykluskosten, also alles das, was über einen langen Zeitraum sozusagen da anfällt, dass man alles bereits in den Preis packt.
Und das wäre natürlich cool, aber ist das jetzt eine Fantasie?
Nein, das ist keine Fantasie.
Das ist eine Theorie.
Man muss das halt,
es ist spannend.
Wir gehen ja schon in die Richtung. Also jetzt konkret, von der EU hat es ja den Vorschlag gegeben, des Grenzausgleichsmechanismus, CBAM, komplett sperriger Name, aber da steckt genau das dahinter, dass man sagt, okay, wenn es außerhalb von der EU produziert wird und dann zum Beispiel mit mehr Emissionen, dann machen wir jetzt einen Preis für diese Emissionen und geben den auf das Produkt drauf, damit die europäischen Produzenten und Produzentinnen nicht benachteiligt werden.
So die CO2-Steuer.
Die CO2-Steuer. Was ist das Problem damit? Die hat einen Konstruktionsfehler, weil das hehre Ansinnen ist, dass dann der chinesische Produzent zum Beispiel beim Stahl sagen wird, ja, wir haben das so und so hergestellt und so viele Emissionen sind dabei angefallen. In vielen Fällen können es denen wurscht sein, dann sagen sie halt, na okay, dann kauft es halt nicht in Europa und das heißt, da geht es dann mitunter ums Handwerkliche, wie man solche Mechanismen gestaltet. Was wir stattdessen tun könnten, ist das nicht über Steuer, sondern über einen Zoll machen, weil dafür brauchen uns jetzt nicht irgendwie die ausländischen Produzenten sagen, wie viele Emissionen oder man kann es auch mit anderen Dimensionen machen, wie viel sie an, also im Zusammenhang mit dem Tierwohl, wie viel mehr an Tierkrankheiten dort bei der Produktion erstellen. Also all das kann man ja, wenn man will, kann man dem ja einen Eurowert geben. Aber was sein wird, ist, dass ausländische Produzenten uns diese Zahlen nicht liefern, dass wir das gescheit bepreisen können. Also müssen wir machen, okay, können wir zum Beispiel die Annahme treffen, okay, dass zwischen dem, was jetzt an Produktion, was diese Produktion in Europa kostet und das, was die woanders kostet, dass diese Differenz, ich meine, das kann man dann auch ökonomisch noch gescheiter machen, aber die Grundidee ist, dass man dann diese Differenz zwischen europäischen und nicht-europäischen Preisen, dass man das dann in einen Zoll packt. Wo man dann abschätzt, welcher Kostenanteil kommt dann dadurch zustande, dass dann sozusagen weniger gescheitert produziert wird. Mhm. Und über solche Sachen müssen wir dann nachdenken. Dann werden diese ausländischen Sachen teurer. Natürlich regen sich dann die Länder auf, die diese Sachen liefern. Und das muss man dann diplomatisch und politisch lösen können. Aber all das ist gerade unterwegs. Was wir jetzt aber gerade machen, ist natürlich durch die fiskalen Zwänge, also dadurch, dass die Budgets knapp sind und dass wir überall sparen müssen, dass solche Regelungen immer weiter hinten rausgeschoben werden, immer weiter aufgeweicht werden. Und damit macht man natürlich keine Fortschritte auf dieser Dimension, sondern begünstigen das halt, dass dann am Ende immer die den billigsten Preis geben können, auch wenn das langfristig nicht das Gescheiteste ist, aber dass die natürlich sozusagen immer stärker am Markt werden.
Wie schätzt du das ein? Wann kann sowas umgesetzt werden? Also für mich ist das jetzt eine Theorie, die ich schon ein paar Mal durchdacht habe, wo ich mir immer gedacht habe, das ist eigentlich voll komisch, dass genau umgekehrt ist, dass eigentlich die, die jetzt auf viele Dinge schauen und nachhaltig produzieren oder was auch immer, dass die eigentlich immer mehr Kosten haben auf einer Kalkulation. Aber wie glaubst du, dass das wirklich jemals umgesetzt wird?
Also ich bin Optimist genug, dass ich glaube, dass wir werden eine Lösung zu dem zusammenkriegen. Die Frage ist nur, wann und wie hoch muss der Leidensdruck sein? Klar ist natürlich auch, dass jetzt gerade das Pendel in eine ganz andere Richtung schwenkt. Man sieht es ja darüber, dass alle diese Themen, wo es hier um Versorgungssicherheit hat schon ein bisschen Konjunktur, aber gerade die Nachhaltigkeitsthemen sind ja auch, wenn man sich anschaut, wie gerade die Wahlen ausgehen und wie gerade insgesamt die politische Großwetterlage ist, ist ja klar, dass wir gerade in einer extremen Pendelbewegung sind, wo diese Sachen von der Agenda verschwinden. Und das wird uns halt irgendwann mal am Kopf fallen und dann wird das Pendel wieder in die andere Richtung ausschwingen. Und da muss man einfach das auszutarieren ist irgendwie die Schwierigkeit, weil wir natürlich auch in den letzten Jahren gesehen wussten, wo man versucht hat, solche Regulierungen auf EU-Ebene durchzusetzen, dass man da was gemacht hat, was für das Ziel gehabt hätte, diese Probleme zu lösen, was dann aber eben so bürokratisch war, dass es am Ende nicht funktioniert hat oder mitunter auch zu gegenteiligen Effekten gehabt hat. Und das ist da die Schwierigkeit mit den kurzfristigen politischen Zyklen, die wir haben, dass das Pendel immer hin und her schwenkt. Jetzt klar, für die nächsten paar Jahre würde ich da weniger warten, weil jetzt sehen wir hier gerade, wie die Großmeinungslage hinschwingt. Jetzt sehen wir dieses Versorgungssicherheitsthema immer mehr, werden aber all diese Diskussionen, die wir jetzt haben, die werden früher oder später natürlich auch wieder kommen und dann wird der Nachhaltigkeitsaspekt weiter, wenn wir dann sehen, was dann, wenn sich da immer mehr negative Folgen dadurch einstellen, dass wir das nicht adressieren. Ob das jetzt wenn ich das jetzt weniger optimistisch sehe, dann muss ich immer an den kochenden Frosch denken. Also das ist ja dieses nicht so nette Experiment, wo man einen Frosch in der Wasser gibt und macht das Wasser ganz langsam wärmer und wenn es langsam genug wärmer wird, dann springt er nicht raus, weil er nicht merkt, wie viel schlimmer es wird. Das müssen wir halt vermeiden. Aber ansonsten bin ich nach wie vor zuversichtlich, dass wir diese Herausforderungen lösen werden können. Und klar ist auch, dass wir die nur auf europäischer Ebene lösen können. Da kann einfach sind wir als Österreich zu klein, sowas, das System so fundamental zu verändern, aber als Europäische Union sind wir es nicht. Und als Europäische Union, die sich mit anderen Räumen zusammentut, global, die ähnliche Wertvorstellungen haben, sei es jetzt Kanada, sei es Australien, sei es ein paar südamerikanische Länder, alles da kann man dann ein Gegengewicht bilden, um zu sagen, okay, wenn wir alle diese Werte teilen, dann schaffen wir auch, Systeme einzuführen, damit wir die Anreize auf den Markt kriegen, die wir gern hätten.
Ja, wenn ich dieses Experiment jetzt, das ist mir jetzt kurz einer geschossen, mal ummünze auf die österreichische Situation, dann ist schon so, dass wir die Temperatur langsam, aber stetig erhöhen und wir checken es eigentlich gar nicht so richtig. Und dass das auch sehr strategisch gemacht wird, wenn ich mir jetzt vorstelle, welche Kulturen jetzt gerade vielleicht Österreich verlassen auf immer, weil man muss ganz ehrlich sagen, wenn eine Kultur, wenn die mal abgebaut wird in Österreich, dass die wieder zurückkommt, ist eigentlich gegen null. Und wenn ich mir dann, also dein Frosch-Experiment ist eigentlich sehr, sehr entsprechend dem, was man jetzt eigentlich im Lebensmittelhandel vielleicht wahrnimmt, wo man einfach punktuell wirklich ausländische Ware einer platziert, zu günstigeren Preisen natürlich auch immer wohlgemerkt, meistens, weil das natürlich noch auch dazu führt, dass die Leute noch über den Preis entscheiden. Und auf einmal sind irgendwelche Dinge in Österreich nicht mehr produzierbar oder einfach nicht mehr verfügbar. Gell? Also das ist schon so ein bisschen drum ganz, ganz wichtig, dass man auf das jetzt unser Gespräch eigentlich auf das auch aufmerksam macht, ja, dass da Dinge sind, im Wandel sind, die uns vielleicht gar nicht so auffallen und wo wir mitspielen alle, weil wir uns einfach den billigen Preis unterwerfen und da überall nachrennen und gar nicht schauen, wo unser Gurkel herkommt, ob das jetzt nur österreichisches Gurkel ist oder nicht oder ob einfach nur der Preis stimmt. Und irgendwann haben wir keine Gurkelproduktion in Österreich mehr und dann sagen wir, ja, warum haben wir eigentlich keine Gurkelproduktion mehr, gell? Wenn uns dann auf einmal das Gurkel fällt, weil irgendwo irgendwer wieder irgendeine wichtige Handelsstraßen quasi sperrt.
Und ich glaube, also ich bin fest davon überzeugt, das macht ja, also das soll ja jetzt dann so rüberkommen, dass man sagt, ja, jemand, der da zum billigeren Preis greift, der schadet uns oder sowas. Absolut. Und ich glaube, das ist einfach häufig nicht, wenn man diese Entscheidung trifft,
ist einem nicht bewusst.
Ist einem nicht bewusst. Weil was anderes, wo man es vielleicht noch mindestens genauso krass zeigen kann, es ist zum Beispiel bei den Antibiotika, bei den Medikamenten. Das sind Medikamente, die haben wir. Wissen wir seit 100 Jahren, wie wir die herstellen. Trotzdem haben wir Mangel damit, eben weil die auch aus wenigen Fabriken weltweit kommen. Das ist dadurch, dass wir versuchen, die Medikamentenpreise niedrig zu halten. Und da reden wir jetzt davon, dass eine Tagesdosis von diesen Medikamenten Bruchteile von einem Cent kostet. Also um Bruchteile von einem Cent wird es dann mehr kosten, wenn wir die dann zum Beispiel in Österreich oder in Europa produzieren. Und da führen wir natürlich genau dieselben Debatten. Da gibt es auch wieder das Thema, okay, wir wollen Kosten sparen, aber wenn jetzt dann sagt, hey, das ist dann vielleicht ein Cent, den man mehr zahlen muss, dafür, dass das in Europa produziert wird, dann wird es, glaube ich, kaum jemanden geben, der sagt, na, das ist mir's nicht wert. Aber irgendwie schafft man es nicht, die Meinungsbildungsprozesse so zu gestalten, dass man das dann mit reinnimmt, weil einfach immer nur auf das Billigste geschaut wird.
Vielleicht bewussterer Konsum, ich finde da bei den Medikamenten finde ich das nämlich genauso, dass man sehr oft da zu irgendwas greift und vielleicht noch gar nicht unbedingt das ja immer alles nehmen müssen. Vielleicht meistens immer wird's notwendig sein, aber es muss vielleicht nicht immer sein, dass man sich sofort irgendwie ein Medikament einstellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also aus meiner subjektiven Wahrnehmung ist das vielleicht nicht immer gleich notwendig. Und genauso ist beim Essen im Endeffekt immer, ich kann natürlich schauen, woher meine Lebensmittel kommen, kann da bewusst hingreifen und einfach nachher vielleicht nicht so viel wegschmeißen, vielleicht bewusst auch wieder mal selber kochen, weil es günstiger ist. Da weiß ich auch, wo es herkommt. Oder ich gehe nur zu den Wirten, wo ich weiß, wo es herkommt, weil Herkunftskennzeichnung nur freiwillig eigentlich in Österreich existiert. Und wenn ich mir die aussuche, wo ich dann wirklich auch weiß, wo es herkommt, dann gehe ich vielleicht auch nicht mehr so oft essen, weil es gar nicht so viele Wirten gibt, die was das wirklich deklarieren. Und von daher will ich vielleicht einfach selber kochen oder einfach mit der Saison kochen zum Beispiel, weil ich die habe im Winter nicht brauche. Und so eigentlich Kosten sparen, dann eigentlich bewusster zu irgendwas wieder hingreifen kann. Das ist, glaube ich, voll wichtig. Wie konsumieren wir, was konsumieren wir, brauchen wir das immer alles, was wir uns da aneignen. Und dafür, wenn wir da vielleicht nicht alles brauchen, wenn wir da schnell mal drauf kommen, dass uns das vielleicht in dem Ausmaß gar nicht dienlich ist, dann können wir zu dem hingreifen, was wir wirklich unterstützen wollen. Wenn es jetzt Versorgungssicherheit ist, Tierwohl ist, Menschenrecht ist, was auch immer es ist, irgendwas steckt dahinter, was wir da unterstützen können.
Bei manchen Produktgruppen ist das natürlich klar und naheliegend, was du sagst. Und gerade wenn das jetzt, weiß nicht, die Milch ist oder irgendwas, was man in Österreich genauso machen kann. Wie gesagt, die andere Dimension ist, dass bei manchen Sachen wird es natürlich schon auch sinnvoller sein, wenn man das von woanders nimmt. Aber dafür möchte man in den Regionen da wiederum vielleicht was haben, was man nur in Österreich machen kann. Mhm. Also so, glaube ich, kann man auch davon profitieren. Aber und wir sind auch Teil von einem europäischen Markt. Das heißt, uns geht es auch allen dadurch besser, dass wir prinzipiell Teil eines größeren Markts sind. Das hilft uns auch bei anderen Sachen. Aber, und da hast du natürlich vollkommen recht, das ist nicht bei allen der Fall. Und bei vielen Produkten heißt der billigere Preis dann am Ende einfach, okay, das ist dann nicht nach den Qualitätsrichtlinien produziert, die wir uns vorstellen würden in Österreich.
Was würdest du jetzt sagen, was wir in Österreich als nächstes angehen sollen und das langfristig?
Ich sage immer, komplexe Probleme erfordern komplexe Lösungen, weil ansonsten wären es nicht komplex, sonst würde man nur sehr deppert drüber reden, wenn man das auf wenige Sachen reduzieren könnte und man braucht nur diese eine Sache tun und man kann es auflösen. Also von daher sage ich immer gerne, wir müssen es einmal, das haben wir jetzt eh schon lange gesagt, das eine ist einmal die Bewusstseinsbildung, dass wir mal wissen, was für Wert das, diese Sachen liefern. Das andere ist, wir müssen besser verstehen, wie unsere Lieferketten tatsächlich ausschauen. Wir arbeiten da viel dran, sehr häufig stoßen wir aber an, weil es dann einfach Unternehmensdaten sind, in die dann auch niemand reinschauen kann. Andererseits wollen wir die Unternehmen auch nicht mit mehr und mehr Reportingpflichten überlasten, also dass wir mehr und mehr Formulare auffüllen müssen und da ächzen eh schon alle unter der Bürokratie. Und da braucht man... Vor dem braucht man einen gescheiten Maßnahmenmix aus dem rausfinden können? Was sind da Elemente von dem? Wenn ich jetzt einmal bei der Versorgungssicherheit beginne, wir müssen mal verstehen, wo genau haben wir unsere Abhängigkeiten. Wir müssen verstehen, wo ist es sinnvoll, das in Österreich zu produzieren und herzustellen. Wo ist für uns besser, wenn wir die Sachen nicht aus Österreich kriegen können, dass wir es möglichst diversifiziert herkriegen, dass wir nicht nur von einer anderen Region abhängen. Wir müssen anschauen, wo können wir mit Innovationen schaffen, dass wir sicherer werden. Und dann können wir natürlich, das ist jetzt beim Essen wahrscheinlich weniger wichtig, aber auch bei anderen Themen dafür umso mehr. Wie können wir dann zum Beispiel durch Kreislaufwirtschaftsmaßnahmen, durch nachhaltigere Produktionsmethoden diese Probleme auflösen? Nicht alles wird überall gleich sinnvoll sein. Aber dieses Instrumentarium müssen wir strategischer einsetzen, als wir es bisher getan haben. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie sich in Österreich unsere Abhängigkeiten insgesamt entwickelt haben, dann haben die in den letzten Jahren tendenziell zugenommen. Das ist, weil all das, was wir jetzt gerade diskutiert haben fürs Essen, hat man in allen vielen anderen Produktkategorien auch und führt dann zu selben Entwicklungen. Und da müssen wir jetzt dagegen steuern. Und ein Punkt, den ich auch noch hinweisen muss, ist bei dem, wo man am ehesten in Richtung Versorgungsproblemen gekommen sind, jetzt auch bei der Pandemie. Das war häufig nicht, dass die Lebensmittel selber gefehlt haben. Stellt sich raus, dass dort, wo die Lebensmittelversorgung mitunter am verwundbarsten ist, das sind dann irgendwelche Produkte, die man vielleicht gar nicht auf der Rechnung hat. Da reden wir von Verpackungsprodukten. Mhm. Da hat es beim Germ hat's das Thema gegeben, wo man die Folien hernehmen. Da, beim Joghurt gibt's diese Folie, die für den Deckel braucht. Wo nehmen wir die her? Wenn ich da nur ein Unternehmen habe, das einem diese Folien herstellt, wenn ich komplett abhängig bin, dass die, wie es dann bei der Pandemie war, dass die Lkw-Fahrer rüberkommen können. All bei diesen, was jetzt nicht direkt was mit dem Produkt zu tun hat, aber wo das eingebettet ist ins größere System, wo ich dann die Verpackungsmaterialien brauche, wo ich die Leute brauche, die dann das Zeug von A nach B bringen. Dort ist das, wo man dann am ehesten in ein Problem in Österreich gehen könnten. Das heißt jetzt, also um deine Frage noch kurz zusammenfassend zu beantworten, denk für den Lebensmittelbereich, müssen wir das ein bisschen breiter sehen und sehen, wie ist die Lebensmittelproduktion eingebettet und wo haben wir da Verwundbarkeiten. Und die liegen dann nicht nur beim Dünger, sondern dann häufig auch bei ganz mundänen Sachen wie eben dem Verpackungsmaterial oder dass wir die Leute finden, die das am Ende auch wirklich tun können. Und darüber hinaus müssen wir einfach verstehen und das höher ansetzen, was für einen gesellschaftlichen Wert diese Versorgungssicherheit hat und auch klar benennen, dass es für das keine einfachen Lösungen geben wird, aber es Instrumentarium an Maßnahmen gibt, die man dann jeweils für das spezifische Problem maßschneidern muss. Und so können wir diese Entwicklung umkehren, dass wir nicht immer abhängiger und abhängiger werden, sondern dass wir das erreichen können, was wir alle wollen, nämlich dass wir die Sachen haben, die wir fürs Leben brauchen und dabei nicht erpressbar sind.
Mhm. Braucht man auch 30 Jahre wie China, dass man sie neu ausrichtet beziehungsweise die Strategie umsetzt?
Also die 30 Jahre brauche ich, wenn ich was komplett Neues aufbauen möchte. Das wird wahrscheinlich bei manchen Technologien wird das so der Fall sein und das ist auch gut und richtig so. Ich glaube, andere Sachen kann man wesentlich schneller erreichen, dass man diesen Wert der Regionalität, der Nachhaltigkeit als den Wert begreift, den es hat. Das wird hoffentlich schneller gehen.
Vielleicht braucht man nur eine Legislaturperiode, noch einen Gang, jetzt nämlich auch in Österreich durch.
Genau.
Super. Peter, herzlichen Dank für deine Einblicke, dort einen Rundumblick quasi zu kriegen, was alles so dranhängt an unserem Essen. Es ist eben nicht schwarz-weiß, sondern sehr, sehr komplex und darum freue ich mich voll, dass du heute mit mir eingetaucht bist. Danke für die Zeit. Herzlichen Dank.
Danke für die Einladung. Hat mich gefreut, hier sein zu können.
Voll schön, dass ihr auch mit dabei wart. Wenn ihr da dazu was zum sagen habt oder eine Frage, könnt ihr euch gern bei den Kommentaren wiederfinden und da was eindipseln für uns. Wir sind immer für euch da. Einfach euch ein Feedback freut uns natürlich auch. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, das zu tun. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Für euch.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.